Was ist Raum? Ohne Raum ist kein Leben möglich. Denn wo würde man gehen oder stehen? Alles Leben nimmt Raum ein. Sogar eine unsichtbare Bakterie. Wir Menschen beanspruchen Raum häufig für uns selbst. Wir schlagen einfach ein paar Pfähle in den Boden und dann gehört er uns. Wir nennen ihn dann unser Land und von da an bestimmen wir die Regeln. Bis die Natur uns diese Illusion nimmt. Durch Überflutung von Land oder indem sie durch den Wind alles wegbläst. Um neuen Raum zu schaffen. Natürlich nicht unbedingt für uns, sondern für das, was einfach ganz natürlich passieren kann. Als Mensch lehnen wir uns dagegen auf. Durch die Erhöhung von Deichen, das Ausheben von Gräben und Kanälen, den Bau von Straßen und Stadtteilen. In diesem Zusammenspiel der Natur und der menschlichen Natur liegt der Raum, den wir unser Leben nennen. Denn Raum umgibt dich nicht nur. Er ist auch in dir, zum Beispiel in Form einer Idee, eines Plans oder eines Gedankens. In dieser Podcast-Serie geht es um den Raum in all seinen Dimensionen in Waterland von Friesland. Darum, wie du Raum schaffst, wie erlebst du Raum, wie gibst du Raum und wie hältst du Raum. Begleitest du uns in dieser Podcast-Serie auf unserer Raumreise in Waterland von Friesland? Wie fühlt es sich an, wenn der Mensch die Regie nimmt und den Raum der Natur zurückfordert?
Au de midden. Op 6 meter hichte sjoch ik uit oer de Isselmar. Tinkend om verfleine tieren mei een broezende zee. Een oorslettend tiet giet oer in rijstig blinkend wetter in het joentietslucht. Inkelt het bjemmerroesjen en vogels in de loft brengen libben in deze simmerjoen.
Die Geschichte des IJsselmeers ist eine Geschichte darüber, wie weit du schauen kannst oder möchtest. Die Klippen von Chasterland helfen dir, deinen Horizont zu erweitern. Und während du diesen Podcast hörst, reist du mit ihm durch Zeit und Raum der Gegend, die dich dort umgibt. Es gibt 3 Klippen. In Oudemierde, in Mierns und die Rote Klippe bei Warns. Sie sind zwischen 4,5 und 10 Meter hoch. Und natürlich, je höher du stehst, desto weiter reicht dein Horizont. Bei gutem Wetter und klarer Sicht kannst du von der Roten Klippe aus auf der anderen Seite des IJsselmeers Türme sehen. Kannst du sie sehen? Diese Türme stehen im ehemals feindlich gesinnten Enkhuizen. Im Jahr 1345 kam von dort eine Invasionsflotte unter der Führung des Grafen Wilhelm IV. Und des Adligen Johannes von Beaumont. Siehst du vor deinem geistigen Auge schon die blutrünstige Flotte, die auf Friesland zusteuert? Die Holländer wollten das freie Friesland unter ihre Herrschaft bringen. Die schätzungsweise 12.000 bis 15.000 Mann starke Truppe segelt am frühen Morgen des 25. September 1345 von Enkhuizen aus mit über 300 Schiffen los. Sie sind sich ihres Sieges sicher. Graf Wilhelm IV. Ruft aus.
Auf nach Friesland! Wir werden diesen rebellischen Friesenbauern Moral beibringen.
Doch Gewitter und Herbststürme sorgen dafür, dass die Flotte und mit ihr die Armee gleich auf der Saudersee auseinanderbrechen. Außerdem ist den Friesen schon seit einiger Zeit klar, dass die Holländer mit einer Angriffsarmee kommen werden. Also bilden auch sie eine Truppe und ergreifen Gegenmaßnahmen, um es den Holländern so schwer wie möglich zu machen. Die friesischen Truppen dringen daher zunächst am 11. Juni 1345 in Staforen ein. Denn diese Stadt ist in der Hand der Holländer. Die friesischen Streitkräfte möchten verhindern, dass der holländische Feind das Sint-Udolfus-Kloster in Staforen als Basislager nutzt, um die Kontrolle über Friesland zu übernehmen. Deshalb wählen sie das Kloster als den Ort, an dem sie sich verschanzen.
versetzen wir uns einmal in die Lage dieser friesischen Krieger und wie sie sich gegenseitig ermutigen. Ein friesischer Krieger sagt:
Schau auf den Horizont, mein guter Freund. Dort wird der Holländer versuchen, an Land zu gehen, um uns unter seine Kontrolle zu bringen. Aber egal, wie viele Männer er auch mitbringt, wir werden seine Autorität nie und nimmer anerkennen und für unser Recht auf Freiheit und die Freiheit unseres eigenen Rechts kämpfen.
Ein anderer Krieger reagiert:
Ja, sie haben auch unser Kloster in Marken schon eingenommen und die Mönche vertrieben. Wenn sie schon wagen, Gott zu beleidigen, was werden sie dann mit unseren Frauen, Kindern, Familie, unserer Sprache und Kultur machen?
Genau,
reagiert sein Kamerad.
Deshalb werden wir niemals aufgeben. Blut wird fließen und die Erde wird sich vielleicht so rot färben wie der Boden am Roten Kliff. Dennoch werden wir standhaft bleiben und zeigen, dass Friesen nicht überwältigt werden können. Ja, lieber tot als Sklave des holländischen Tyrannen.
Für die Friesen ist das Land, auf dem sie stehen, ihr Land. Het beste land van de Erde. Oder das beste Land der Welt. Raum für ihre Freiheit. Dass sie bereit sind, dafür zu kämpfen, haben sie während des Schlacht bei Warns im Jahr 1345 bewiesen. Die Friesen machen den Graf Wilhelm IV. Bei Staforen im wahrsten Sinne des Wortes einen Kopf kleiner. Sein Kopf rollt über den Boden als Rache dafür, dass dieser holländische Graf einen friesischen Adligen mit seinem Schwert erstochen hat. Sie treiben seine Armee in den Sumpf in der Nähe des Dorfes Warns und schlagen sie nieder. Dann greifen die Friesen den anderen Teil der holländischen Invasionsarmee an, die durch den Sturm auf der Saudersee geteilt worden war und von Jan von Beaumont angeführt wurde. Auch diese Holländer werden bekämpft und zu ihren Schiffen zurückgetrieben. Am Ende fliehen sie im Chaos und mit eingezogenen Schwanz nach Holland. Dort kommen sie erst am 28. September, 3 Tage nach der gescheiterten Invasion, in Amsterdam an. Mit weit weniger Menschen, als sie gingen und auch ohne Graf Wilhelm IV. Seine Leiche wird erst 10 Tage später vom Kommandanten der Johanniters in Haarlem inmitten eines Leichenhaufes gefunden. Er veranlasst, dass die sterblichen Überreste einbalsamiert und in der Kirche von Kloster Bloemkamp beigesetzt werden. Erst ein halbes Jahrhundert später werden die sterblichen Überreste von den Friesen an Graf Albrecht von Bayern, einen Cousin und Nachfolger Wilhelm IV., übergeben, der sein Onkel in der Familiengruft in der nordfranzösischen Stadt Valenciennes bestattet. Ja, das friesische Volk erhob sich und vereinigte sich. Und es gelang den Friesen, ihre Unabhängigkeit für weitere 150 Jahre zu bewahren. Das Land, um das sie kämpfen und das sie ihr Land nennen, stammt jedoch aus Skandinavien. Das Gleiche gilt für die Felsbrocken. Ein Beispiel dafür ist der große Gedenkstein mit der Aufschrift Lever de Aslav, lieber tot als Sklave, der 1951 zum Gedenken an die Schlacht von Warns bei Laaksum an der Roten Klippe aufgestellt wurde. Der stammt eigentlich aus Norwegen und er ist wirklich ein Findling. Denn bis 1951 stand der Stein vor dem Haus des Bauunternehmers Gerrit Roda in Tinje. Während der Depression der 1930er Jahre holt Gerrit, um Arbeit zu haben, den 15.000 Kilo schweren Felsbrocken vom Land eines Bauern. Eine höllische Arbeit, die Wochen dauerte. Der Felsbrocken wurde vor Hunderttausenden von Jahren während der vorletzten Eiszeit von einer riesigen Eismasse mitgeschleppt, die aus Skandinavien über die Niederlande rutschte. Diese Eismasse schiebt Sand, Lehm und Steine vor sich her und bilden Hügel und Moränen, die manchmal bis zu 13 Meter hoch sind. So entsteht schließlich die hügelige Landschaft im Chasterland.
Die rote Klippe besteht aus Geschiebelehm, der den ganzen Weg aus dem Baltikum zurückgelegt hat. Also kein friesischer Boden. Die Klippen von Rastaland entstanden erst zur Zeit der Saudersee im 13. Jahrhundert, als das tobende Meer bei Stürmen Stücke von den Hügeln reißt. Dadurch entstehen kahle, steile Hänge. Diese Saudersee-Klippen werden eine echte Attraktion. Schon vor 1893 kommen neugierige und wohlhabende Holländer mit dem Boot herüber, um die Klippen zu bewundern. Man kann es als die erste Form des Tourismus betrachten. Und damit ist der ehemalige holländische Feind zu einer Einnahmequelle geworden. Stellen wir uns vor, wie das Gespräch eines wohlhabenden Ehepaars klingt, das nach Rastaland kommt, um die Klippen zu besuchen. Der wohlhabende Amsterdamer sagt: "Schau, meine Liebe, was für ein schöner Anblick. Von hier aus kann man meilenweit über das Wasser sehen, über das wir hergekommen sind. Diese Klippen von Rastaland scheinen direkt dem Pinsel unseres großen Meisters Jakob von Rausdal entsprungen zu sein." Seine Frau antwortet hochmütig: "In der Tat, was ein malerischer Ort und was für eine Stille. Und die Luft ist so rein, dass ich geistig wiedergeboren werde. Mein Verstand war noch nie so klar wie heute. Es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, dass wir heute Morgen noch auf den belebten Straßen von Amsterdam waren." Aber in diesem Gebiet bleibt nichts beim Alten. Der natürliche Raum ist ständig in Bewegung. Und in der Natur lauern immer Gefahren. Gefahren, mit denen die Menschen dann wieder versuchen, umzugehen. Während der Sturmflut von 1825, über die wir in einer anderen Episode gesprochen haben, brechen große Teile der Roten Klippe weg. Die nach der Sturmflut dort aufgestellte Pfahlreihe leidet im Laufe der Jahre stark unter dem Schiffsbohrwurm. Also beschließt man, 1893 die Dinge ernsthaft und gründlich anzugehen. Die Klippe wird schräg abgegraben und mit Gras bepflanzt. Entlang des Ufers wird ein Basaltdamm errichtet und mit einer Reihe von Pfählen versehen. Dies alles dient dazu, die Wellen der Saudersee zu brechen und eine weitere Erosion zu verhindern. Doch damit verschwindet der Zauber der Roten Klippe. Sie ist jetzt nur noch ein hügeliger Deich. Als der in Maastricht geborene Schriftsteller Jacobus Pieter Theisse 1912 mit seiner Frau eine lange Fahrradtour entlang der Saudersee machte, sieht er zu seiner großen Enttäuschung das Ergebnis der fleißigen friesischen Arbeit. So ähnlich muss sich seine empörte Reaktion angehört haben, als sie müde und voller Erwartung an der Roten Klippe ankommen.
"Sieh nur, meine Liebe, was sie hier gemacht haben. Die Rote Klippe ist nicht mehr rot, sondern grün. Sie ist auch keine Klippe mehr. Es ist einfach ein sanfter, hügeliger, grüner Hang."
Seine Frau antwortet verblüfft:
"Das ist in der Tat seltsam. Kuh, was zum Teufel ist hier passiert?"
Jacobus Theisse antwortet emotional: "Sie haben daraus einen Deich gemacht. Es ist eine Schande, die Schätze der Natur so zu behandeln. So etwas muss verhindert werden." Und so setzen beide, entrüstet und schimpfend, ihre Radtour fort. Das Gute an diesem Ausflug ist jedoch, dass er den Naturschützer in Theisse weckt. Zusammen mit seinem Freund Eli Heimans gründete er 1906 die Vereinigung Naturmonumenten, einen Verein zur Bewahrung der Natur. Und dieser Verein kauft 1927 das Oude Meerdumer Klif. Es wird ein Verwalter gesucht, der dafür sorgt, dass weder zu viele Menschen zum Schwimmen kommen, noch zu viel Vieh dort gehalten wird. Doch niemand kann verhindern, dass die Brackwasservegetation von der Theiße so begeistert ist, das Feld räumt, sobald der Abschlussdeich gebaut ist. Das Grasland, das du jetzt siehst, war früher ein Sandstrand. Und um dieses Gras in Schach zu halten, wird nun doch die Beweidung eingesetzt. Im Jahr 1927 erhält der Verwalter des Oude-Myrdumer Cliffs 25 Gulden pro Jahr. Der Fischer Minne Minnes kann dieses Extragehalt gut gebrauchen und lebt auch in der Nähe der Klippe. Sein Haus aus dem Jahr 1755 steht noch immer dort. Du kannst dort sogar in einem Alkoven übernachten. Der gewundene Minne Minnes Weg zur Klippe ist nach ihm benannt. Doch leider bekommt Minne Minnes die Aufgabe des Verwalters nicht. Und so fischt er tapfer weiter. Er fischt Sardellen, Heringe und später auch Aale. Minne Minnes ist, wie seine Fischerkollegen, nicht für die Eindeichung der Saudersee. Aber für die Niederlande stehen größere Interessen auf dem Spiel. 1918 wird das Gesetz zur Eindeichung und Trockenlegung der Saudersee verabschiedet. Zwei Ereignisse geben dafür den definitiven Ausschlag, nämlich die Nahrungsmittelknappheit während und nach dem Ersten Weltkrieg, die neue Anbauflächen erforderte, und eine weitere große Sturmflut im Jahr 1916. Stell dir vor, du gerätst in einen Sturm der Windstärke 11 und das Wasser steigt auf mehr als 3 Meter über den Amsterdamer Pegel an. Denn genau das ist 1916 während der Sauderseeflut geschehen. In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 1916 verursacht ein heftiger Sturm an mehreren Stellen entlang der Saudersee einen Deichbruch. Auf der Insel Marken gibt es 16 Tote. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt auf etwa 53. Der Schaden ist enorm. Die Politiker meinen, es sei höchste Zeit, die Gefahren der Saudersee einzudämmen. Diese Pläne sind an sich nicht neu, denn bereits 1667 spricht sich Hendrik Stevin, der Sohn des vielseitigen Naturwissenschaftlers Simon Stevin, für eine Eindeichung der Saudersee aus. Hendrik Stevin verkündet:
Wir werden zunächst die Nordsee von der Saudersee trennen, indem wir alle Durchgänge der Inseln im Wattenmeer mit Dämmen versehen und sie mit Friesland verbinden. Als nächstes werden wir alle Durchgänge mit Schleusen versehen, durch die das Wasser in die Nordsee fließen kann und überschüssiges Wasser bei Ebbe so weit wie nötig ablassen. Auf diese Weise kann der Wasserstand in der Saudersee fast immer auf dem niedrigsten Stand gehalten werden. Und da nie wieder Meerwasser eingelassen wird und die Flüsse ständig frisches Flusswasser einströmen lassen, wird das Meer mit der Zeit mit Süßwasser gefüllt werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass dadurch viel geeignetes Land für die Eindeichung zur Verfügung stehen wird.
Obwohl der Plan 1667 technisch nicht realisierbar ist, inspirierte er zweifelsohne andere. Darunter später auch den Ingenieur Cornelis Lely. Sein erster Plan stammt aus dem Jahr 1891. Aber dieser Plan wurde erst nach der erwähnten Sauderseeflut von 1916 wieder aus der Schublade geholt. Die Fischer protestieren daraufhin massenhaft gegen diesen Plan und marschieren am 13. Oktober 1930 in großer Zahl nach Den Haag. Aber vergeblich. Zu dieser Zeit sind 2440 Fischereischiffe aktiv. Die Wildschjetter GA-12 des Fischers Minne Minnes de Vries von Oude-Myrdumer Cliff ist eines von ihnen. Sein friesischer Tjotter ist etwa 4 Meter lang und hat einen Tiefgang von nur 12 Zentimeter, sodass Minne auch auf überschwemmten Land fahren kann. Das Boot kann unhörbar durch das Wasser gleiten und genau das ist die Absicht. Am Bug des Schiffes befindet sich nämlich eine sogenannte Pyntgun, ein großes Jagdgewehr zum Abschießen von Gänsen. Das ist im Grunde genommen Wilderei. Aber für Minde notwendig, da der Fischfang manchmal nicht genug abwirft. Das Leben als Fischer ist in diesen Tagen hart und arm. Aber man kann davon leben. Nach einer guten Herings- oder Sardellensaison ist manchmal sogar ein gewisser Wohlstand zu verzeichnen. Aber der Abschlussdeich wird die Wanderung der Fische von der Nordsee in die Saudersee bald unmöglich machen. In der Saudersee werden Muscheln, Garnelen, Sardellen, Heringe, Chüster, Stint, Flunder, Scholle und Aal gefangen. Die Saudersee ist auch die Heimat von Schweinswalen und Robben. Im Jahr 1920 wird mit den ersten Arbeiten zur Eindeichung der Saudersee begonnen. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage werden die Arbeiten vorübergehend unterbrochen und 1925 wieder beschleunigt aufgenommen. Tausende von Menschen arbeiten am Deich, weil die Arbeit gut bezahlt wird. Einige Fischer beschließen daher, sich am Deichbau zu beteiligen und damit gleichzeitig ein Fischergrab auszuheben. Aber Minnes de Vries fischt weiter. Am 28. Mai 1932 wird der 32,5 Kilometer lange Deich fertiggestellt. Eine Weltklasseleistung, die in unserer Zeit sogar aus dem Weltraum zu sehen ist. Denn der niederländische Astronaut André Kuipers entdeckt den Deich während seines Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation. Aber als der Deich fertig ist, ist auch Wehmut mit dabei.
Eens ging de Zee hier te keer, maar die Zeit kommt nicht weer. Zuiderzee heet nou.
Ende 1937 wurde das Salzwasser des Eiselmeers wissenschaftlich nachgewiesen zu Süßwasser. Sardellen, Heringe, Muscheln und Garnelen sind dann völlig verschwunden. Und mit ihnen der Schweinswal und die Robbe. Denn sie lebten von diesen Fischen. Während so manche Robbe durch die Schleusen und über den Deich ins salzige Wattenmeer entkommt, haben die anderen Arten weniger Glück. Viele junge Heringe können nicht entkommen und sterben. Auch die Schweinswale finden ein trauriges Ende. Sie sind vom Wattenmeer abgeschnitten und kommen alle um, als das Eiselmeer in einem strengen Winter zufriert. Die letzten Schweinswale werden im August 1933 bei Schrockland an Land gespült. 1939 fügt sich auch der Fischer Minnes de Vries in sein Schicksal und legte sein Boot zum letzten Mal im kleinen Hafen unterhalb der Oudemeerdemer Cliff an. Er kann nicht mehr vom Fischfang leben. Er zieht um und wird Landarbeiter. Er spielt Geige und macht Witze auf Hochzeiten und Partys und versucht, sich über Wasser zu halten. Sie nennen ihn auch Minne Klücht, was so viel heißt wie Minne Possenreißer. Doch sein Leben ist keineswegs eine Posse. So verliert er nicht nur seine Arbeit als Fischer, sondern auch seine erste Frau nach 20 Jahren Ehe im Alter von 50 Jahren. Aber er findet nicht nur neuen Mut, sondern auch eine neue Frau. Auke Vollbeda, ein alter Nachbar von Minne, erzählt:
Minne war nicht schwermütig oder bekümmert. Er war ein fröhlicher Mann, der immer Klartext redete. Er hatte von nix Angst.
Minne starb 1963 im Alter von 82 Jahren an Altersschwäche. Das Eiselmeer besteht zu diesem Zeitpunkt schon seit einem Vierteljahrhundert. Aber das Ökosystem hat sich noch nicht erholt. Mehr als 90 Jahre nach der Eindeichung ist ein natürliches Gleichgewicht noch nicht immer erreicht. Dennoch ist der Naturwert des Eiselmeers international anerkannt. Da hier Brutvögel wie Rohrdommel, Löffler und Flussseeschwalbe sowie im Winter Tauchenten und Gänsesäger leben. Sehr viele Wasservögel, vor allem Fischfresser und Vögel, die auf dem Grund des Sees nach Nahrung suchen, fressen und mausern sich hier. Nach den heutigen Maßstäben, Ansichten und Gesetzen hätte es den Abschlussdeich wahrscheinlich nicht gegeben. Im Jahr 2021 erarbeitete ein internationales Gremium unabhängiger Experten eine internationale Definition des Begriffs Ökozid. Ökozid bedeutet die großflächige Schädigung, Zerstörung oder der Verlust von Ökosystemen, die in Kenntnis der Risiken verursacht werden. Das Europäische Parlament spricht sich am 29. März 2023 für die Aufnahme des Begriffs Ökozid in die überarbeitete Richtlinie der Europäischen Union über Umweltverbrechen aus. Aber ein international anerkanntes Gesetz ist es noch nicht. Kurz gesagt, die veränderte Wahrnehmung könnte durchaus bedeuten, dass Ingenieur Cornelis Lely eines Tages vom Sockel geholt wird. Wie es bei Lenin, Stalin und kürzlich bei Christoph Kolumbus der Fall war. Doch wenn es um die Zerstörung geht, ist auch die Natur selbst nicht unschuldig. Denn vor der Saudersee gab es den Flevosee. Das war zur Zeit der Römer. Wie das Eiselmeer war auch der Flevosee ein Binnensee, der von den Flüssen, die in ihn mündeten, mit Süßwasser versorgt wurde. Durch mehrere Überschwemmungen in den Jahren 1014, 1362, 1404, 1421, 1424 und 1570 hat die Natur etwa 70.000 Menschen getötet. Und wie wird es uns in 50 Jahren gehen? In jedem Fall soll der neue Abschlussdeich bereit dafür sein. Stärker, höher und robuster. Und mit einem Fischwanderpass. Dies ist ein kilometerlanger, mäandernder Fluss für Fische, der quer durch den Abschlussdeich fließt. Dadurch werden das Eiselmeer und das Wattenmeer wieder miteinander verbunden. Wird es uns gelingen, ein Bündnis mit der Natur zu schließen? Kannst du, wenn du auf der Klippe stehst, so weit vorausschauen und uns das sagen? Dieser Podcast wurde vom Fefefe Waterland von Friesland konzipiert und veröffentlicht und durch den Minskip-Fonds und Kulturfonds ermöglicht. Mein Name ist Enno Lieder. Der Text für den Podcast wurde von Erik von Lünzen geschrieben, das Gedicht von Rietje Hoekstra. Möchtest du die Übersetzung des Gedichts lesen oder mehr über die Klippen in Friesland erfahren? Besuche www.waterlandvonfriesland.nl/raum.